Ja, in den Einladungen zu den Bibeltagen, diesen schönen gelben Einladungen, war es ja im Mittelteil schon angekündigt, was uns mit dem Buch der Richter erwarten wird. Und in den beiden Referaten heute Morgen, heute Mittag, wurde ja schon sehr viel Wichtiges gesagt. Aber ich denke, neben den einzelnen dramatischen Geschichten, die das Richterbuch bietet, hat das Buch als Ganzes, als solches eine eindeutige Botschaft. Ich meine, das Richterbuch bezeugt vor allem anderen, was uns auch gesagt wird, die Treue Gottes. Die Treue Gottes zu seinem Bundesvolk, das Bundesvolk, das er sich eben erwählt hat. Er verlässt sein Volk auch selbst in den Zeiten des Abfalls nicht, sondern erbarmt sich immer wieder über sein Volk und befreit es aus größter Not. Gott steht zu seinem Bund, so steht es auch in diesem Text, in den Einladungen. Gott steht zu seinem Bund und dann, auch dann, wenn sein Volk untreu wird. Trotz allem, so ist auch die Überschrift über diesen Gliederungszettel, trotz allem, Gott bleibt seinem Volk treu, trotz allem, trotz der Sünde. Und diese Überschrift passt auch genau, denke ich, zu unserem Abschnitt heute Abend. Wir wollen uns heute Abend versuchen, nochmal zu konzentrieren, auch nach diesen beiden anstrengenden Referaten. Wir wollen einsteigen in die Geschichten über die ersten vier Richter. In Richter 3 und 4, da wird uns die Treue Gottes sehr deutlich vor Augen gestellt, mit einzelnen Geschichten. Die Treue Gottes, die trotzdem da ist, trotz der Sünde, die sein Volk begeht. Trotz allem, Gott ist treu, trotz allem, Gott bleibt vor allen Dingen seinem Volk treu. Gott bleibt treu, und das haben wir auch schon gesehen, das ist vielleicht jetzt nur eine kurze Wiederholung, indem er sein Volk zur rechten Zeit einen Retter, einen Befreier schickt, der sie aus der Hand der unterdrückenden Macht herausreißt. Und erstaunlicherweise, und das wird auch in unserem Text heute Abend sichtbar, sind diese Richter, von denen uns erzählt wird, die sind keine Superhelden, das sind keine Leute ohne Fehl und Tadel. Nein, erstaunlich ist, wie Gott sich gerade einfache und schwache Menschen als Werkzeuge aussucht. Gott setzt schwache Menschen für seine Rettungsaktion ein, weil er eines damit deutlich machen will. Er will damit deutlich machen, ich bin es. Ich allein, der euch Rettung und Befreiung schenkt. Nicht wahr? Es ist ja so, wenn der Retter selbst stark, wenn er mächtig wäre, wenn er etwas hermachen würde, allein von seiner Statur her, dann würde man wahrscheinlich mehr auf diesen Retter schauen als auf Gott selbst. Aber so soll es eben deutlich werden, dass es Gott allein ist, der sein Volk rettet. Gott siegt mit schwachen Menschen. So könnten wir vielleicht auch dieses Richterbuch überschreiben. Und wir steigen ein in Kapitel 3. Wir haben ja mit Vers 6 aufgehört. Wir steigen nun ein mit dem 7. Vers von Kapitel 3 im Richterbuch. Schauen Sie bitte mit auf diesen Gliederungszettel drauf. Mit diesem Vers, mit Kapitel 3, Vers 7, da beginnt gewissermaßen der zweite große Hauptteil des Richterbuches. Ja? Also bis Kapitel 3, Vers 6, das war der erste Hauptteil, in dem Grundsätzliches über die Zeit der Richter gesagt wurde, so wie es auch Pastor Nessvogel heute Mittag gesagt hat. Aber ab Kapitel 3, Vers 7 beginnt der zweite große Hauptteil des Richterbuches. Und dieser zweite große Hauptteil dauert dann bis zum Ende von Kapitel 16. Und in diesem großen Abschnitt werden uns dann die einzelnen Richter beschrieben, die einzelnen Persönlichkeiten und das, was Gott durch sie getan hat. Und es ist eine sehr lange Rettungsgeschichte. Gott muss immer wieder eingreifen. Und es gibt ja einen gewissen Zyklus, der sich immer wieder wiederholt. Das Volk Israel fällt ab und Gott erweckt sich einen Retter, beziehungsweise davor schreit das Volk Israel zu seinem Gott. Und dann erweckt Gott einen Retter und rettet sie aus der Hand der Bedrücker. Das ist eine lange Rettungsgeschichte bis Kapitel 16. Gott muss immer wieder mit ansehen, wie sein Volk in schwere Sünde fällt, wie es Götzendienst betreibt. Und so schickt er ein fremdes Volk, das sein Volk unterdrückt. Und Gott erbarmt sich dann jedes Mal wieder über sie, nachdem sie zu ihm geschrien haben. Und erweckt sich ein Retter, ein Richter, der sein Volk aus der Unterdrückung befreit. Also eine Rettungsgeschichte, initiiert durch einen leidgeprüften Gott, der immer wieder diese Sünde seines Volkes mit ansieht. Ein leidgeprüfter Gott, der immer wieder aber treu zu seinem Volk steht und es rettet. Und nun haben wir hier in Kapitel 3 die Geschichte über den ersten Richter, in Versen 7 bis 11. Sein Name ist Othniel. Und merkwürdigerweise ist diese erste Geschichte über einen Richter sehr kurz und knapp gehalten. Warum ist das so? Nun, uns wird in den Versen 7 bis 11 noch einmal das gewissermaßen das Paradigma, das Grundmuster des Richterbuches vor Augen geführt, ganz kurz und prägnant. Hier wird gewissermaßen ja das Paradigma vorangestellt, das sich dann bei all den Richtern, die noch folgen im Richterbuch, noch einmal wiederholen wird. Wir hatten ja in Kapitel 2 schon einmal so eine Art Grundmuster gesehen in den Versen 11 bis 23. Da wurde gesagt, ja, Israel fiel immer wieder ab von seinem Herrn und dann erweckte sich Gott ein Richter. Dieses Grundmuster wurde da schon ansatzweise gezeigt. Da wurde gesagt, dass was damals zur Zeit der Richter geschah, also die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel und so weiter. So ging es dann weiter. Und dieses Grundmuster wird jetzt in Kapitel 3 in Versen 7 bis 11 auf noch engerem Raum noch einmal dargestellt, und zwar an der konkreten historischen Situation dieses ersten Richters, dieses Othniel. Ich möchte uns diese Verse vorlesen. Richter 3, ab Vers 7. Lass mal hier eine Unterlage. So. Da heißt es, und die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, und vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Baalen und den Ascheren. Dann brannte der Zorn des Herrn über Israel, und er verkaufte sie in die Hand Kuschan-Rischataims, des Königs von Mesopotamien. Und so diente Israel dem Kuschan-Rischataim 8 Jahre lang. Da schrien die Israeliten zu dem Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, der sie errettete, Othniel, den Sohn des Kenans, des jüngsten Bruders von Kaleb. Und der Geist des Herrn kam auf ihn, und er wurde Richter in Israel und zog aus zum Kampf. Und der Herr gab den König von Mesopotamien, Kuschan-Rischataim, in seine Hand, sodass seine Hand über ihn stark wurde. Da hatte das Land Ruhe 40 Jahre, und Othniel, der Sohn des Kenas, starb. Israel wird untreu seinem Gott. Es dient anderen Göttern, den Baalen und Aschern, und damit wird Gottes Zorn entbrannt. Und das ist unser erster Punkt, auch hier auf dem Gliederungszettel, Israels Untreue und Gottes Zorn. Gottes Zorn entbrennt und er verkauft sein Volk, so heißt es ja wörtlich, er verkauft sein Volk in die Hand des Kuschan-Rischataims, des Königs von Mesopotamien, dem sie dann 8 Jahre dienen. Wir sehen hier, diese Unterdrückung Israels hat ihre Ursache nicht in historischen Umständen, sondern die Tatsache, dass das Volk Gottes 8 Jahre lang einem fremden König dient und von ihm geknechtet wird, entspringt nach unserem Text allein der Entscheidung Gottes. Eben weil er zornig ist, weil Gott zornig ist, verkauft er sein Volk in die Hand dieses Königs Kuschan-Rischataim. Mal ehrlich, ist es bei uns nicht auch so, dass wir in der Gefahr stehen, uns zu sehr von der weltlichen, von der säkularisierten, von der vielleicht evolutionistischen Sicht der Geschichte beeindrucken zu lassen und bestimmen zu lassen? Nicht wahr, diese Sicht der Dinge sagt uns, dass historische Ereignisse ihre Ursachen in bestimmten gesetzmäßigen Abläufen haben. Also meinetwegen als Beispiel, da ist ein Erdbeben und man denkt dann, ja, das ist jetzt eben passiert, weil dieses Gebiet sowieso Erdbeben gefährdet war. Oder bei einem Krieg, da denkt man vielleicht, da gab es hier bei diesem Krieg bestimmte politische Konflikte und deswegen ist dieser Krieg dann auch entstanden. Dieses Denken ist ja richtig und grundsätzlich kann man daran nichts aussetzen. Nur, denke ich, zeigt uns die Bibel und speziell das Buch der Richter, dass es Gott ist, der letztendlich Geschichte schreibt und der die einzelnen Ereignisse der Geschichte in seiner Hand hält und darum weiß. Also verstehen Sie mich nicht falsch, ich will nicht sagen, dass Gott an den Unruhen und Kriegen dieser Welt schuld ist. Nein, dahinter steht ganz klar die Schuld der Menschen. Und doch müssen wir auch das andere sagen, was uns hier der Text bei Othniel bezeugt, nämlich, dass Gott der Herr der Geschichte ist und dass er alle Dinge, die in dieser Welt passieren, souverän lenkt und leitet, dass ihm eben nichts aus dem Ruder läuft. History is his story. Und in der heiligen Geschichte sehen wir, wie Gott vor allen Dingen eingreift, wenn es um sein Volk geht, wenn es um seine Gläubigen geht. Und hier wird uns ganz klar gesagt, der Zorn Gottes ist die Ursache dafür, dass Israel unterdrückt wird vom König aus Mesopotamien. Gott ist der Herr der Geschichte. Sein Zorn steht hinter der Unterdrückung durch dieses Volk. Aber selbst hier, unter dem Zorn Gottes, ist Hoffnung für das Volk Gottes. Warum? Nun, wir sehen, Gottes Zorn zeigt doch, dass es eben nicht zulässt, dass Israel den Baalen und den Ascheren ungestört dient. Oder anders gesagt, Gottes Zorn offenbart seine eifersüchtige Liebe zu seinem Volk. Er will nicht und er kann es auch nicht ertragen, dass sein Volk den Götzen dient. Und er will nicht und er kann es nicht ertragen, dass sein Volk weiterhin in schwerer Sünde lebt und sich dabei noch wohlfühlt. Und deshalb schickt er einen Unterdrücker, einen Tyrannen, einen herrschsüchtigen Mann, hier dieser Kushan-Rishathaim, damit das Volk Gottes in ihrer Not wieder zu einem einzig wahren Gott schreien. Also der Zorn Gottes ist für Ungläubige Strafe. Aber wenn der Zorn Gottes Gläubige trifft, dann ist er für uns natürlich in erster Linie auch hart, aber er ist für uns dann auch verbunden mit Hoffnung. Weil Gott uns liebt und weil er uns mit seinem Zorn wieder zurechtbringen will, auf den richtigen Pfad bringen will, gewissermaßen. Im eigentlichen Sinne des Wortes will er uns züchtigen, auch mit seinem Zorn. Das heißt, er will uns damit erziehen, damit wir in seine Schule gehen. Das mag sich vielleicht hart anhören, aber hier bei dem Volk Gottes ist es so. Gott schickt einen Unterdrücker, schickt ein fremdes Volk, damit sein Volk wieder auf den richtigen Pfad kommt. Nicht wahr, diesen König Kushan-Rishathaim zu dienen, das hört sich nicht gerade nach einer Rettungsgeschichte an, aber ich denke, es ist sozusagen der Anfang der Befreiungsgeschichte, weil das Volk Gottes durch diesen Unterdrücker dahin geführt wird, zu Gott zu schreien, weil sie eben merken, er allein kann uns helfen. Der brennende Zorn Gottes, also diese Unterdrückung und ein fremdes Volk, das war sicherlich kein Zuckerschlecken für die Israeliten damals, aber er war das Zeichen der Hoffnung, auch wenn das Gottesvolk es so in der Situation nicht wahrnahm. Weil sie unter einen fremden Herrscher gestellt wurden, kam es überhaupt dazu, dass sie dann nachher auch zu Gott schrien. Und dann folgt eben dieses. Jetzt folgt der Schrei Israels in der Not. Und Gott hört das Schreien und er rettet sie. So heißt es in unserem Text. Unser nächster Punkt also, Israels Schrei und Gottes Rettung. Vers 9 heißt es da, da schrien die Israeliten zu dem Herrn und der Herr erweckte ihn ein Retter, der sie errettete, Othniel, den Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders von Kaleb. Es gibt einige Ausleger, einige Kommentatoren, die verstehen den Schrei Israels als deutliche Umkehr zu Gott. Also das Volk wurde unterdrückt unter diesem König und sie schrien zu Gott, also sie kehrten wieder um zu Gott. Aber die Frage ist, ob das Schreien zu Gott auch gleichzeitig zwingend die Buße beinhaltet. Oder schreit Israel nur zu Gott, weil sie hart unterdrückt werden? Das hebräische Verb, das hier steht in dem Text, für den Schrei zu Gott, wird vor allem in Notlagen gebraucht und nicht unbedingt bei der Umkehr zu Gott. Ich denke, diese Feststellung ist nicht unwichtig, denn es zeigt, dass Gott hier nicht aufgrund der Buße seines Volkes reagiert. Gott reagiert hier auf den Schrei nach Hilfe aus der Not. Also die Aussage ist hier, Gott handelt nicht erst, wenn Israel umkehrt zu ihm. Nein, er erbarmt sich schon über sie, wenn sie in ihrer Not zu ihm schreien. Warum? Es wurde auch heute Mittag schon gesagt, weil er sie eben liebt. In Kapitel 10, Vers 16 heißt es einmal, da jammerte es Gott, dass Israel so geplagt wurde. Da war noch nichts zu sehen von ihrer Umkehr, sondern Gott jammerte es, dass Israel so geplagt wurde. Merken Sie den Unterschied? Also wenn wir Vers 9 lesen, die Israeliten schrien zu Gott und Gott erweckte ihnen einen Retter, dann nicken wir vielleicht innerlich und denken, ja, ist ja alles klar, Israel kehrt um, tut Buße und Gott reagiert darauf und befreit sie durch einen Retter. Aber wenn wir hier genau hinhören, dann merken wir, denke ich, wie wunderbar groß Gottes Gnade ist. Wir erfahren hier etwas über Gottes Wesen. Er sitzt eben nicht still im Himmel und wartet darauf, bis sein Volk nun endlich umkehrt. Nein, er greift schon früher ein. Er hört ihre Hilferufe, er sieht ihr Elend und dieses Elend lässt ihn eben nicht kalt. Ganz im Gegenteil, es jammert ihn, dass sein Volk so geplagt wird. Und wenn wir hier genau hinschauen, dann sehen wir dieses Prinzip. Gott selbst hat zwar dieses Gericht über sein Volk gebracht, aber wenn das Gericht dann da ist, dann schaut er eben nicht leidenschaftslos zu. Nein, Es jammert ihn, wenn er sein Volk leiden sieht. Ich denke, das dürfen wir auch gerne auf uns als Gemeinde Jesu übertragen. Wir dürfen wissen, wenn wir zu unserem Herrn schreien, dann hört er uns. Egal in welcher Situation. Er schaut meinen und er schaut auch deinen leidvollen Nöten eben nicht gelangweilt zu irgendwo im Himmel, sondern er ist leidenschaftlich mit dabei, weil er eben unser Vater ist und weil er uns liebt und weil er sein Volk liebt. Als drittes wird uns in diesen Versen etwas gesagt über Israels Unterdrücker und Gottes Kraft. Das ist unser dritter Punkt hier. Israels Unterdrücker war ein gewisser Kushan-Rishathaim, der König von Mesopotamien. Ein sehr interessanter Name. Wenn man das mal übersetzt, dann heißt das so viel wie der Kushan der doppelten Bosheit. Der Kushan der doppelten Bosheit. Es ist wohl so, dass die Israeliten damals diesen Kushan diesen Beinamen, diesen Zusatznamen gegeben haben, nach dem Motto, du bist doch der Kushan der doppelten Bosheit, der so böse mit uns war. Und damit brachten sie eben ihren Spott gegenüber zum Ausdruck. Es war dieser Kushan, der besonders bösartig gegenüber uns gehandelt hat. Und jetzt heißt es in Vers 8, Gott verkaufte Israel in die Hand dieses besonders bösartigen Königs. Und dann in Vers 10, zwei Verse später, Gott gab diesen König jetzt in die Hand eines Retters, nämlich des Othniels. Verstehen Sie? Wir sehen hier auf der einen Seite, da steht die grausame Unterdrückung durch diesen besonders brutalen Herrscher, dieses Kushan der doppelten Bosheit. Aber auf der anderen Seite sehen wir die wunderbare Rettung durch Othniel. Und beides geschah durch die Hand des allmächtigen Gottes, durch Gott selbst. Dann heißt es auch hier in unserem Text, der Geist Gottes kam auf Othniel und somit war er in der Lage, gegen die Mesopotamier zu gewinnen. Hier wird doch, denke ich, Folgendes gesagt. Für Gott ist es ein leichtes, diesen Kushan der doppelten Bosheit wieder in der Versenkung verschwinden zu lassen, gewissermaßen. Der kann noch so böse sein, wie er will, auch gegen sein Volk. Also hier bekommen wir einen Einblick in die Tatsache, dass Gott wirklich der Herr der Geschichte ist. Wenn sein Volk untreu wird, da erweckt er sich ein Instrument des Zorns, hier diesen König der doppelten Bosheit, den König von Mesopotamien. Und wenn dieser König dann zu größenwahnsinnig wird, wenn er das Volk Gottes hart unterdrückt und wenn das Gottesvolk dann zu seinem Herrn schreit, dann erweckt er sich eben ein Instrument der Gnade. Gott erwählt sich erst das Instrument seines Zorns und dann das Instrument seiner Gnade. Wir sehen, Gott ist der Herr der Geschichte und er ist es, der seine Gläubigen allein rettet. Ich denke, wir dürfen für uns heute daraus lernen, dass wir unter der souveränen Kontrolle dieses Gottes sind. Die ganze Geschichte und vor allen Dingen unsere Lebensgeschichte steht in seiner Hand. Nicht nur meine Zeit steht in seinen Händen, sondern auch die Zeit der ganzen Weltgeschichte steht in seiner Hand. Und er will sich über mich, er will sich über dich erbarmen, wenn wir zu ihm schreien, weil er uns liebt. Das ist die Botschaft hier. Bezeichnenderweise wird über den ersten Richter Othniel hier so gut wie gar nichts Persönliches gesagt. Eben weil Gott und seine Rettungsaktion im Rampenlicht stehen sollen, so denke ich. Einige Ausleger haben hier gerätselt. Die wollten mehr wissen über diesen Mann, über diesen Othniel und haben sich überlegt, ja, warum wurde gerade Othniel als Richter auserwählt? Und diese Ausleger sagen dann, Gott hat ihn wahrscheinlich ausgewählt, weil er eine so vorbildliche Ehe führte, wie sie uns in Kapitel 1, Verse 13 bis 15 gesagt wird. Das können Sie gerne nochmal aufschlagen. Kapitel 1, Vers 13 bis 15. Das ist diese Geschichte, wo er seine Frau zu ihrem Vater schickt, damit sie beide eben ein wasserreiches Feld bekommen. Aber ich denke, diese Auslegung ist etwas an den Haaren herbeigezogen. Denn diese Verse hier im ersten Kapitel sagen, denke ich, nicht viel über die Ehe von Othniel aus. Nicht wahr, da wird uns gesagt, dass er über seine Frau, seinen Schwiegervater fragt, ob er ein wasserreiches Stück Land bekommen kann. Es ist ja schön, dass seine Frau diese Bitte auch ausführt, die ihr Ehemann vorgibt. Aber das sagt, denke ich, noch nicht viel über die Ehe des Othniels aus. Ich denke, wir müssen hier einfach nur Folgendes zur Kenntnis nehmen. Hier steht einfach nirgends, dass Gott diesen Othniel ausgewählt hat, weil er besonders vorbildlich war in seiner Ehe. Nein, ich denke, da verrät uns eher, Die Bedeutung seines Namens, warum Othniel der erste Richter war. Othniel heißt übersetzt der, der stark ist durch Gott. Der, der stark ist durch Gott. Also, er hat sich nicht selber durch sein Verhalten hervorgetan, sodass Gott jetzt auf ihn schauen würde und sagen würde, ja gut, das ist ja wirklich ein guter Richter, den will ich haben. Er hat sich so nicht bei Gott empfohlen als Richter, sondern er wurde von Gott erwählt und ist dann gestärkt worden durch die Kraft des Herrn. Schauen Sie, Vers 10 heißt es ja, und der Geist des Herrn kam auf ihn. Das allein war gewissermaßen das Geheimnis seines Erfolges. Und das ist doch eine Wahrheit, die dir genauso wie auch mir gilt. Nicht durch eigene Leistung, nicht durch eigene Kräfte werde ich stark oder empfehle ich mich bei Gott für bestimmte Aufgaben, vielleicht auch in der Gemeinde. Nein, Gott erbarmt sich über mich, Gott erbarmt sich über uns, obwohl wir elendige Sünder sind und er allein wirkt in uns kräftig durch seinen Geist, damit wir dann auch für ihn streiten können. Der, der stark ist durch Gott, so heißt Othniel. Und das soll, denke ich, auch in diesem ersten Abschnitt über den ersten Richter Othniel ausgesagt werden. Ein vierter und letzter Punkt wird in diesem Abschnitt angesprochen, nämlich Israels Verantwortung und Gottes Gabe. In Vers 11 heißt es, da hatte das Land Ruhe 40 Jahre und Othniel, der Sohn des Kenas, starb. Stellen Sie sich das vor, das ganze Land hatte 40 Jahre lang Ruhe. Ruhe vor Feinden, Ruhe vor Unterdrückern, Ruhe vor Kriegen. Und diese Ruhe war natürlich Gottes Gabe. Und gleichzeitig war diese Ruhe die Gelegenheit für Israel, sich durch ihr Leben und Handeln dankbar zu zeigen, dass Gott diese Ruhe geschenkt hat. Es gibt ja diesen bekannten Vers aus dem Römerbrief, Römer 2, Vers 4. Da fragt der Apostel Paulus seine Leser, oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Verachtest du den Reichtum von Gottes Güte an dir? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Umkehr leitet? Das heißt, durch Gottes Güte war es auch hier bei den Richtern. Durch die 40 Jahre Ruhe vor Feinden sollte Israel zur Umkehr und zur Treue Gott gegenüber geführt werden. Diese Gnade hatte Gott geschenkt. Wir hatten es gerade eben gesehen, bereits dadurch, dass Gott sein Volk in die Hand eines Unterdrückers verkaufte, in die Hand des Kuschan Rishathaim. Schon da sollte Israel zur Treue und zur Umkehr gegenüber Gott angereizt werden. Aber jetzt erst recht durch die 40-jährige Friedens- und Ruhezeit. Und diese Ruhezeit war eine besondere Gnade Gottes. Und deswegen sollte sie auch durch Treue und Dankbarkeit des Volkes gegenüber Gott gekennzeichnet sein. Denken wir nun mal an unser Land heute. Auch wir haben ja eine besondere Verantwortung, wenn Gott uns eine Ruhezeit in unserem Land gewährt. Ich glaube, wir dürfen ihm vor allen Dingen dafür dankbar sein. Und wir wollen und sollen es auch, wir sollen ihm dankbar sein und wollen es als besondere Gnade ansehen, dass er uns auch eine Ruhezeit in diesem Land schenkt. Aber es ist eben auch eine besondere Verantwortung gegenüber Gott, diese Ruhezeit. Wir sind von Gott dazu beauftragt, für unsere Obrigkeit zu beten, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. So sagt es auch einmal Paulus in 1. Timotheus 2, Vers 2. Diese Verantwortung haben wir vor allen Dingen auch in solchen Ruhezeiten, nicht nur da, aber auch da, sollen wir für unsere Obrigkeit beten. Also das ist Gottes Gabe, wenn wir ruhig in unserem Land zurzeit leben dürfen. Dafür sollen wir unserem Herrn danken und ihn bitten, dass er uns diesen Frieden erhält, dass wir auch weiterhin in Freiheit das Wort Gottes verkündigen dürfen. Gerade jetzt, wo das Antidiskriminierungsgesetz vor der Tür steht, sollten wir vermehrt für unsere Obrigkeit beten, dass sich die Situation für uns Christen im Land nicht verschlechtert. Aber wir sind auch dazu aufgerufen, in diesem unserem Staat die Verantwortung als Christen wahrzunehmen und auch den Mund aufzumachen, nicht nur im Gebet, sondern auch aufzutreten, um aktiven Widerstand gegen solche gottlosen Bestimmungen zu leisten. Das ist das, denke ich, was uns dieser erste Abschnitt auch zu sagen hat. Es war der erste Abschnitt über den ersten Richter im Richterbuch, über Othniel. Wie gesagt, über diesen Othniel wird uns nicht viel berichtet. Er bleibt etwas blass in diesem kurzen Abschnitt, aber es ist eben so beabsichtigt, denn es soll ja Gottes Aktivität, es soll sein Rettungsplan, seine Rettungsaktion, sein Jammern um sein Volk und seine Liebe zu seinem Volk herausgestellt werden. Es geht also auch bei all den Rettergestalten, die da noch im Richterbuch kommen, da geht es vor allen Dingen nicht um die Person an sich, sondern um Gott und um sein Rettungsprogramm, für das er sich immer wieder schwache Menschen auswählt. Lassen wir uns nun zu dem zweiten, etwas längeren Abschnitt in Richter 3 kommen und damit auch zu dem zweiten Richter. Dieser zweite Richter heißt Ehud. Der ist vielleicht weniger bekannt. Wir denken, wenn wir an Richter denken, vielleicht zuerst an Simson oder Jephtha oder Gideon. Aber dieser Ehud ist ein ganz interessanter Mann. Er ist der linkshändige Richter. So wird es uns in diesem Text gesagt. Ich will uns diesen Abschnitt, Verse 12 bis 30, einmal im Zusammenhang vorlesen. Richter 3, Vers 12 bis 30. Aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Und da machte der Herr den Eglon, den König der Moabiter, stark gegen Israel, weil sie taten, was dem Herrn missfiel. Und er sammelte zu sich die Ammoniter und die Amalekiter und zog hin und schlug Israel und nahm die Palmenstadt ein. Und die Israeliten dienten Eglon, dem König der Moabiter, 18 Jahre. Da schrien sie zu dem Herrn, und der Herr weckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, den Benjamiter, der war linkshändig. Und als die Israeliten durch ihn Tribut sandten an Eglon, den König der Moabiter, machte sich Ehud einen zweischneidigen Dolch, eine Hand lang, und gürtete ihn unter sein Kleid auf seine rechte Hüfte und brachte Eglon, dem König der Moabiter, den Tribut. Eglon aber war ein sehr fetter Mann. Und als er den Tribut übergeben hatte, entließ er die Leute, die den Tribut getragen hatten. Er selbst aber kehrte um bei den Steinbildern zu Gilgal und ließ sagen, ich habe, o König, dir heimlich etwas zu sagen. Der aber gebot hinaus. Da gingen hinaus von ihm alle, die um ihn standen. Und Ehud kam zu ihm hinein. Er aber saß in dem kühlen Obergemach, das für ihn allein bestimmt war. Und Ehud sprach, ich habe ein Wort von Gott an dich. Da stand er auf von seinem Thron. Ehud aber streckte seine linke Hand aus und nahm den Dolch von seiner rechten Hüfte und stieß ihm in den Bauch, dass nach der Schneide noch der Griff hineinfuhr und das Fett die Schneide umschloss, denn er zog den Dolch nicht aus seinem Bauch. Aber Ehud ging zum Nebenraum hinaus, machte die Tür des Obergemachs hinter sich zu und verschloss sie. Als er nun hinausgegangen war, kamen die Leute des Königs und sahen, dass die Tür verschlossen war und sprachen, er ist vielleicht ausgetreten gegangen in die Kammer am Obergemach. Als sie aber allzu lange gewartet hatten und niemand die Türe des Gemachs auftat, nahmen sie den Schlüssel und schlossen auf. Siehe, da lag ihr Herr auf der Erde tot. Ehud aber war entronnen, während sie gewartet hatten, und ging an den Steinbildern vorüber und entkam bis nach Seira. Und als er hineinkam, blies er die Posaune auf dem Gebirge Ephraim, und die Israeliten zogen mit ihm vom Gebirge und er vor ihnen her, und er sprach zu ihnen, schnell mir nach, denn der Herr hat die Moabiter, eure Feinde, in eure Hände gegeben. Und sie jagten ihm nach und besetzten die Furten am Jordan, die nach Moab gehen, und ließen niemand hinüber, und erschlugen zu jener Zeit die Moabiter etwa 10.000 Mann, alles starke und streitbare Männer, sodass auch nicht einer entrann. So wurden die Moabiter zu jener Zeit unter die Hand Israels gedemütigt und das Land hatte Ruhe 80 Jahre. Soweit der Abschnitt. Diese Geschichte hat nicht nur bei manchen Theologen Unbehagen ausgelöst. Und wenn Sie bei Ihrer Bibellese vielleicht einmal auf diese Geschichte gestoßen sind, da haben Sie vielleicht auch gefragt, was soll diese Geschichte eigentlich dort in der Heiligen Schrift? Da wird die Tat gegen diesen fetten König Eglon in aller Ausführlichkeit beschrieben, fast wie in einem Kriminalroman. Und so etwas in der Heiligen Schrift. Und so gibt es auch tatsächlich Ausleger, die versuchen, die Dinge, die hier ganz klar und unmissverständlich stehen, umzudeuten, und zwar in einem geistlichen Sinne. Da wird zum Beispiel gesagt, Ehuds Dolch, der steht für das Schwert des Geistes, also für das Wort Gottes, so wie es ja in der geistlichen Waffenrüstung in Epheser 6 beschrieben wird. Da wird gesagt, ja, das Wort Gottes ist es ja, so sagt es ja auch schon Hebräer 4, das Wort Gottes ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert, und das soll mit der Tat gegen den König Eglon ausgesagt werden, nach dem Motto, bekämpft eure Feinde mit dem Wort Gottes. Oder ein anderes Beispiel, da wird Ehud in einer Predigt als abschreckendes Beispiel vor Augen gemalt. Er hätte rachsüchtig gehandelt und er war hasserfüllt, wird da gesagt. Und so sollen wir eben nicht handeln. Eine Predigt allein über das schlechte Vorbild Ehuds. Aber die Frage ist, können wir wirklich so mit diesem Text umgehen? Ist es das, was uns das Wort Gottes hier sagen will? Wir müssen also, denke ich, dem eigentlichen Thema der Geschichte auf die Schliche kommen. Was wird uns hier gesagt? Was ist die theologische Aussage bei dieser Geschichte? Erstens also das eigentliche Thema. Das Thema dieser Geschichte wird uns ganz klar gesagt. Schauen Sie sich Vers 15 an. Es wird in Vers 15 bekannt gegeben. Da schrien die Israeliten zu dem Herrn und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, den Benjamiter, der war linkshändig. Also hier sagt uns der vom Heiligen Geist inspirierte Schreiber ganz deutlich, es handelt sich um eine Rettungsgeschichte. Und zwar eine Geschichte darüber, wie Gott sein Volk in großer Bedrängnis rettet. Und das müssen wir jetzt erstmal ganz klar festhalten. Damit wird uns auch gleich ein zweites gesagt, nämlich, dass Gott verantwortlich ist für diesen linkshändigen Ehud und verantwortlich, dass er diese Rettungstat auch genauso durchgezogen hat und gewollt hat. Lesen Sie nochmals Vers 15. Der Herr erweckte ihnen einen Retter. Hier steht eben nichts von einem Mörder oder einem Attentäter oder einem Lügner oder einem Betrüger, sondern Ehud ist der Retter, den Gott sich erweckt hat und den er auch genauso gewollt hat. Diese Geschichte, das wollen wir als erstes festhalten, ist eine Rettungsgeschichte und so wollen wir sie auch bitte schön betrachten. Verstehen Sie, wenn wir nun hingehen und diese Geschichte mit Bauchschmerzen lesen, dann verfehlen wir die eigentliche Aussage dieser Geschichte. Denn eigentlich ruft uns Gott mit dieser Geschichte zu, siehst du nicht, wie ich mich daran erfreue, mein Volk zu retten? Und damit sagt er auch uns ganz persönlich zu, siehst du nicht, wie ich mich daran erfreue, dir in all deinen Problemen und Nöten herauszuhelfen? Siehst du nicht, wie ich mit dir mitfühle, mitleide, auch in deinen Nöten? Nehmen wir es doch heute Abend einmal so, diese Geschichte ist eine Rettungsgeschichte, so wie es auch im Text steht, ist frohe Botschaft. Eine Rettungsgeschichte ist frohe Botschaft für unsere Ohren. Und schalten Sie einmal Ihre Bauchschmerzen bei diesem Text ab. Denn diese Geschichte soll uns erfreuen. Es ist eine Geschichte der Rettung. Und mit diesem Gedanken im Hinterkopf schauen wir uns nun den Inhalt des Textes genauer an. Was passiert hier genau? Ich darf Sie bitten, einmal für ein paar Minuten die Brille des 21. Jahrhunderts abzusetzen und diesen Text so zu lesen und zu hören, wie ein Israelit der damaligen Zeit ihn gelesen und gehört hätte. Versetzen wir uns einmal in diese Zeit zurück. Ein Israelit der damaligen Zeit hatte natürlich das im Hinterkopf, was uns in Vers 14 gesagt wurde. Und die Israeliten dienten Eglon, dem König der Moabiter, 18 Jahre. Denken Sie mal daran. Sie mussten 18 Jahre lang hohe Steuern zahlen. Sie wurden unterdrückt und geknechtet von diesem fetten König Eglon. Stellen Sie sich das mal wirklich jetzt bildlich vor. Und in dieser Zeit haben sie, in diesen 18 Jahren Unterdrückung, haben sie mit Sicherheit in ständiger Armut gelebt. Andere aus ihrem Volk sind aufgrund der harten Unterdrückung buchstäblich vor die Hunde gegangen. Und sie haben 18 Jahre lang hart für ihr täglich Brot geschuftet, während es sich der fette König Eglon von dem Ertrag ihrer Arbeit gut gehen ließ. Und daran haben sie vielleicht jeden Abend, bevor sie ins Bett gegangen sind, gedacht, wie dieser fette Tyrann sein Leben auf ihre Kosten genießt und dabei noch über den Gott Israels lästert. So, mit dieser Vorstellung im Hinterkopf finden Sie diese Geschichte von Ehud hier nicht mehr überraschend, sondern Sie verstehen dann, ja, die Genugtuung dieser Begebenheit. Sie verstehen gewissermaßen auch den zynischen Humor, diese beißende Satire, die dahinter steckt. Und Sie freuen sich sogar daran, weil es eben eine Rettungsgeschichte ist. Ich bin mir sicher, die Israeliten damals fanden diese Geschichte befreiend und nicht befremdlich, so wie wir heute Abend vielleicht. Ich behaupte also, dass diese Geschichte eine Genugtuung für das Volk Israels damals war und einen ja auch gewissen Sarkasmus hat, der extra so gewollt war und der für das unterdrückte Volk Israel befreiend war zu lesen. Schauen wir uns die Details an, dann, denke ich, wird das klar. Ehud war also der Führer einer Delegation, die den Tribut an den fremden König Eglon abzuliefern hatte. Und Ehud schmiedet nun einen Plan, wie er diesen König Eglon töten kann. Er macht sich diesen zweischneidigen Dolch und er gürtet ihn unter sein Kleid auf die rechte Hüfte. Das wird nicht hier umsonst gesagt. Auf die rechte Hüfte, so wie es für einen Linkshänder ja normal ist. Der Linkshänder zieht so sein Dolch heraus. Ja? Also der Dolch ist auf seiner rechten Hüfte. Wenn man Linkshänder ist, hat man eben die Waffe auf der rechten Seite, um sie dann eben im Notfall schnell herausziehen zu können. Und jetzt stellen wir uns das mal bildlich vor. Ehud kommt also zu Eglon. Ehud kommt in den Palast des Königs. Die Wachen haben bei Ehud wohl keine Leibesvisitation vorgenommen, sonst hätten sie den Dolch ja entdeckt. Aber wahrscheinlich haben die Wachen auf jeden Fall geschaut, ob Ehud auf der linken Seite an seiner Hüfte eine Beule hat. Ja? Denn normalerweise waren die meisten Krieger Rechtshänder und hatten damit natürlich auf der linken Hüftseite ihre Waffe stecken. Aber bei Ehud war da nicht zu sehen auf der linken Seite, eben weil er Linkshänder war und seine Waffe an der rechten Seite unter seinem Kleid steckte. Also diese Tatsache, dass Ehud Linkshänder war, ist für ihn hier von Vorteil. Und sie wird uns ja extra mitgeteilt. Und das ist nicht eine beiläufige Information, sondern sie wird eben deswegen mitgeteilt. Er ist Linkshänder und deswegen konnte er sich unauffällig zu dem König Eglon vorbewegen. Normalerweise wurde die Tatsache, dass jemand Linkshänder ist, in Israel eher als ja, körperlicher Defekt angesehen. Aber hier in unserer Geschichte ganz im Gegenteil. Ehud kommt an den Wachen vorbei, weil er als Linkshänder unauffälliger ist, weil er seinen Dolch besser verstecken kann als ein Rechtshänder. Das ist der Grund, warum uns extra gesagt wird, Ehud war Linkshänder. Und dann geht die Geschichte weiter. Schauen Sie selbst. Uns wird extra berichtet, dass Eglon ein sehr fetter Mann war, Vers 17. Warum wird uns das gesagt? Und dann darf Ehud, nachdem die anderen Delegierten schon weg sind, dann darf Ehud den König Eglon persönlich unter vier Augen sprechen, weil er angeblich ein Wort von Gott für ihn hat. Daraufhin entlässt Eglon alle seine Leibwächter. Ja, in Vers 20 heißt es dann sogar, er stand extra auf von seinem Thron. Jetzt stellen Sie sich das bitte nochmal bildlich vor. Da ist dieser extrem dicke König, der wahrscheinlich schon Mühe hatte, überhaupt aus seinem Thron herauszukommen. Und der die Israeliten 18 Jahre lang geknechtet hat und unterdrückt hat, der steht extra für diesen Ehud von seinem Thron auf. Was für eine Anstrengung. Ich bin mir sicher, die Israeliten damals, die diese Geschichte gehört oder gelesen haben, haben spätestens an dieser Stelle innerlich gekichert. Wie Gott es durch einen Linkshänder schafft, den fetten König Eglon, der sie 18 Jahre unterdrückt hat, auszutricksen, sodass er sich sogar noch extra günstig vor ihn hinstellt. Und in diesem Sinne ist es dann auch zu verstehen, wenn in Vers 21 und 22 jede Einzelheit der Tat ausführlich geschildert wird. Als wenn die Kamera nun auf Slow Motion wechselt, also auf sehr langsam schaltet. Warum denn? Na, weil damit der vollkommene Sieg Gottes über diesen tyrannischen, fetten König demonstriert wird. Nicht nur die Scheide des Dolches steckt im dicken Bauch Eglons, sondern sogar auch der Griff des Dolches, und das Fett umschloss die Schneide des Dolches. Und dann die Verse 24 und 25, die sind ja auch hier regelrecht sarkastisch formuliert. Ehud macht sich auf zu fliehen, während die Diener des Königs Eglon zurückkommen zur Kammer, in der sich Ehud und Eglon befanden. Also Ehud und Eglon waren in einer Kammer extra, und die Wachen kommen zurück, vielleicht von der Kaffeepause, ich weiß es nicht. Also sie dachten, unser König sitzt wahrscheinlich gerade auf dem WC, so steht es ja. Er ist gerade ausgetreten, eine beschönigende Form, die hier steht. Aber er sitzt wahrscheinlich gerade auf dem Klo. Und die Wachen warten vor diesem Zimmer, sie warten vor der verschlossenen Tür, während Ehud in aller Ruhe auf einem anderen Weg fliehen kann. Im hebräischen Text erscheint in diesen beiden Versen 24 und 25 dreimal das Wort Hineh. Das heißt, schau hin. Da wird der Leser aufgefordert, extra deutlich nochmal hinzuschauen, weil hier passiert jetzt etwas Ungewöhnliches. Das soll damit gesagt werden. Ein Wort, das den Leser darauf aufmerksam machen soll, schau her, hier passiert etwas Überraschendes. Und ein 18 Jahre lang unterdrückter Israelit, der diese Zeilen gelesen hat, der empfindet diese Serie von überraschenden Umständen sicher mehr als genugtuend, wenn nicht sogar amüsant. Eglons Leibwächter denken, ihr König sitzt auf der Toilette, und so stehen sie vor der Tür und warten, bis der dicke König sein Geschäft erledigt hat. Und sie warten und warten und wundern sich, warum er dieses Mal so lange braucht. Und währenddessen kann Ehud, der Retter Israels, in aller Seelenruhe sich auf und davon machen und in Sicherheit bringen. Und dann halten es die Wachen irgendwann nicht mehr aus und schließen die Tür auf und sehen dort den dicken Leib ihres Königs auf dem Boden liegen. Und wenn sie bis hierhin diese Geschichte mit der Brille der unterdrückten Israeliten verfolgt haben, dann werden sie die Satire in der ganzen Geschichte entdeckt haben und auch nachvollziehen können. Gott schenkt seinem Retter in aller Ruhe die Flucht, während seine Verfolger nichts tun, weil sie fälschlicherweise glauben, ihr König sitzt auf dem WC. Nun, was will uns der Heilige Geist mit dieser Geschichte denn lehren? Wir wissen ja aus 1. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist nützlich zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit und so weiter. Also auch diese Geschichte von Ehud. Ich möchte kurz drei Punkte nennen. Erstens, es ist eine sehr gefährliche Angelegenheit, wenn man das Volk Gottes unterdrückt und bedrängt. Auch für so ein Schwergewicht wie Eklon es war. Das ist die erste Aussage, denke ich. Es ist eine sehr gefährliche Angelegenheit, weil man es dann mit der Rettungsaktion des lebendigen Gottes zu tun bekommen kann, so wie es dieser König Eklon erfahren hat. Beispiel da, wo Christen verfolgt werden, ist es eine gefährliche Angelegenheit für die Verfolger, weil Gott zu jeder Zeit und an jedem Ort das Gericht auch über die Verfolger bringen kann. Zweitens, Gott gibt seinem Volk wieder Grund zur Freude und auch zum Lachen nach ihrer Unterdrückung, nach diesen 18 Jahren der Knechtung und nach ihrem Leiden. Und das eben auch durch die Art und Weise, wie er sie aus der Hand ihrer Unterdrücker befreit, eben hier, so wie hier bei Ehud und Eklon. Und drittens, diejenigen, die zu diesem Gott gehören, werden immer wieder begeistert sein über die Rettungswege, die Gott ebnet und über die Türen, die er aufmacht, um seine Gläubigen aus Nöten und Ängsten zu führen. Immer wieder staunen wir ja auch über Gottes Wege mit uns, wie er uns führt, wie er uns leitet, wie er auf manch kuriose Weise Türen aufmacht und andere Türen verschließt. Das heißt, wir sehen auch an dieser Geschichte, wir haben einen wunderbaren und ja auch einen kreativen Gott. Die Art und Weise, wie diese Geschichte von Ehud und Eklon erzählt wurde, diese ja sarkastische Art, ist der Weg, wie das Gottesvolk sich an der unverdienten Gnade ihres Gottes erfreuen darf und sie auch gewissermaßen genießen darf. Das heißt, er streitet für uns und er hat einen wunderbaren Plan entworfen, wie er uns aus Bedrängnissen herausreißen will, auch wenn er uns vielleicht eine ganze Weile darin auch schmoren lässt. Die eigentliche theologische Aussage dieser Geschichte ist also, unser Gott ist kein Gott, der ja im Chaos unseres Lebens irgendwo fernab steht und zuguckt. Manch einer von uns fühlt sich vielleicht gerade so, auch heute Abend. Das Leben scheint unkontrolliert, voller unvorhersehbarer Ereignisse, voller Gefahren, so wie in den Zeiten der Richter damals vielleicht. Und vielleicht ist es bei Ihnen gerade so, dass Sie denken und bekennen müssen, Mensch, mein Leben ist irgendwie völlig durcheinander in letzter Zeit. Ich werde zusehends bestimmt von meinen eigenen Lüsten und Begierden. Mein Egoismus setzt sich auch immer wieder durch, die Sündhaftigkeit. Und ich schaffe es nicht, so zu leben, wie ich es als Christ mir eigentlich vorgenommen habe zu leben. Und dann fragt man sich unwillkürlich, ist mein himmlischer Vater, ist Gott mir in solchen Situationen nahe? Weiß er, wie es mir geht? Will er mir helfen? Ja, merkt er es überhaupt, wie es mir im Moment geht? Ich merke ja gar nichts von seiner Hilfe und Fürsorge. Ist er dann überhaupt da und will mir helfen? Ich denke, jeder von uns hatte schon solche oder ähnliche Gedanken. Sehen Sie, das ist das Herrliche an dieser Geschichte. Sie sagt uns, dass unser Gott nicht fern ist von dem Schmutz, mit dem wir uns umgeben. Er ist nicht fern. Er weiß, wie es im Moment um uns steht. Und wenn wir meinen, in dieser Situation, in dieser Not, bin ich jetzt ganz allein auf mich gestellt, dann dürfen wir wissen, er ist da. Er ist genau da in den Löwengruben unseres Lebens und er ist auch mittendrin und er weiß darum und er hat aber auch das Heft in der Hand und er hilft uns raus aus den Nöten. Da dürfen wir ganz sicher sein. Nochmals, das Herrliche an diesem Text ist, dass er uns sagt, Gott ist nicht ein Gott, der sich erst die weißen Handschuhe anzieht, damit er sich nicht die Finger schmutzig macht, bevor er daran denkt, uns zu helfen. Er ist kein weit entfernter Gott, irgendwo am Rande des Universums stehend, der dann auch noch zögert, einen Arm zu bewegen, um sich ja nicht mit dem Schmutz unseres Lebens dreckig zu machen. Nein, unser Gott greift ein für uns. Er ist der Gott, der sich freut, seine Gläubigen zu befreien, auch aus ihren Schwierigkeiten und Nöten, um sie dann wieder fröhlich zu machen. Sicherlich, er lässt uns auch leiden und weinen. Er will uns aber damit erziehen. Er will uns damit wieder auf die richtige Spur bringen, um uns zu erziehen, damit wir umkehren zu ihm. So war es auch bei den Israeliten. 18 Jahre lang mussten sie aushalten unter Ekel. Aber dann will er seine Gläubigen, sein Volk auch wieder froh und lachend machen. So wie in dieser Geschichte, indem er uns aufhilft und uns seine große Gnade in Christus vor Augen malt. Solch einen Gott haben wir und an ihm dürfen wir uns freuen. Und wenn du gerade in solch einer Situation bist, du weinst vielleicht innerlich und keiner kann es sehen, aber hinter verschlossenen Türen bricht es vielleicht heraus. Oder du bist einsam, du bist erschüttert über die Krankheits- und Todesfälle vielleicht in deiner Familie, in deiner Verwandtschaft. Oder du bist niedergeschlagen, weil sich keine Tür auftut, vielleicht in beruflicher Hinsicht. Und du hast vielleicht das Gefühl, Mensch, alles gleitet mir aus den Händen, nichts läuft richtig, überall scheint der Wurm drin. Dann nimm doch auch diese Geschichte als Ermutigungsgeschichte, nimm diese Geschichte als Rettungsgeschichte, als frohe Botschaft. Denn es ist ja eine Rettungsgeschichte Gottes. Er hat sich den Ehud als Retter, als Befreier seines Volkes erwählt. Und er hat dann seinen göttlichen Rettungsplan genauso durchgeführt, und zwar mit diesem linkshändigen Ehud als Werkzeug in seiner Hand. Merken wir, wie Gott auch hier schwache Menschen auswählt und einsetzt als seine Werkzeuge, um deutlich zu machen, dass er allein rettet. Und so will Gott auch uns, schwache Christen, als Werkzeuge seiner Gnade benutzen, um seine Gemeinde und um sein Reich zu bauen. Die Frage ist, ob wir dazu bereit sind, ob wir ihm gehorsam sein wollen. Wollen wir uns von ihm so gebrauchen lassen? Und es kommt hier noch ein dritter Punkt hinzu in dieser Geschichte von Ehud und Eglon. Das ist die Tragik zum Schluss. Bevor wir dazu kommen, machen wir vielleicht eine kleine Pause. Ich hatte gesagt, es gibt in dieser Geschichte von Ehud und Eglon auch eine Tragik, leider. Ehud konnte ja fliehen. So haben wir es ja in dem Text gelesen. Ehud konnte fliehen. Und er sammelte dann seine Streitmacht, um die Moabiter dort am Jordan zu schlagen. Und der Herr, so heißt es dann auch, gab die Moabiter in die Hand Ehuds und seiner Männer. Und so heißt es dann in Vers 30, so wurden die Moabiter zu jener Zeit unter die Hand Israels gedemütigt. Und das Land hatte Ruhe 80 Jahre. 80 Jahre, ganze 80 Jahre lang hatte Israel Ruhe vor Feinden. Eine sehr lange Zeit, die Gott hier gewährte. Aber dann lesen Sie weiter. Das heißt, in Kapitel 4, Vers 1, dann leider, aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Und hier haben wir wieder diesen unsäglichen Refrain, der immer wieder auftaucht im Richterbuch. Und die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Also das Tragische am Ende dieser Geschichte um den Retter Ehud ist doch, obwohl Ehud Rettung für Israel gebracht hat, obwohl er dem Land dadurch ganze 80 Jahre lang Frieden geschenkt hat, konnte er doch eines nicht vollbringen. Er konnte die Herzen der Israeliten nicht grundlegend verändern. Er konnte das Dilemma, dass das Volk Gottes in seiner Sündhaftigkeit gefangen und geknechtet war, letztlich nicht auflösen. Das ist eben das, was der Apostel Paulus einmal benennt mit unter der Sünde sein. In Römer 3 beweist er mit dem Alten Testament in der Hand die Tatsache, dass alle Menschen, und da ist keiner ausgenommen, alle Menschen schuldig sind vor Gott und dass sie unter der Sünde sind. Und dann kommt er zu dem Schluss in Römer 3, Vers 9. Was sagen wir denn nun? Haben wir Juden einen Vorzug? Nein, gar keinen. Denn wir haben soeben bewiesen, dass alle, Juden wie Griechen, unter der Sünde sind. Nicht wahr? Unser Gegner heute, das ist kein fetter König, der uns körperlich und seelisch bedrängen könnte. Und es kommt dann auch kein linkshändiger Retter, um uns aus unserer Gefangenschaft zu befreien, denn die Sünde kann man eben nicht mit menschlichen Waffen bekämpfen. Aber, und das ist wiederum die wunderbare Botschaft für uns heute, es ist kein linkshändiger Retter, der uns rettet, sondern es war ein Retter, dessen Hände mit Nägel durchstochen waren. Dort hing er am Kreuz, Christus, unser Retter, um uns von der Macht der Sünde zu befreien. Ja, um uns alle Last der Sünde zu nehmen. Das ist die frohe Botschaft, das Evangelium hier für uns auch heute Abend. Unser Retter ist eben ein vollkommener Retter, der Sünde, Tod und Teufel überwunden hat. Er hat den endgültigen Sieg und den endgültigen Frieden errungen und eben nicht einen vorübergehenden Frieden von 80 Jahren wie Ehud hier. Und auch wenn wir immer noch mit der Sünde zu kämpfen haben, dürfen wir im Glauben das eine festhalten. Ja, mein alter Mensch ist mit Christus gekreuzigt dort, hängt er mit Christus am Kreuz und nun lebe ich im Glauben an den, der mich errettet hat. Ich lebe im Glauben an den, von dem es heißt in Offenbarung 1, Vers 5, ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von unseren Sünden mit seinem Blut und uns zu Königen und Priestern gemacht hat vor Gott, ihm sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Er hat uns erlöst von unseren Sünden, heißt es da. Die einzige Tragik in unserem Leben wäre es dann, wenn wir diesen Retter, Jesus Christus, nicht anrufen würden, obwohl er doch der vollkommene Retter ist. Und wenn wir ihn nicht suchen würden, um uns zu ihm zu wenden und um unsere Hilfe bei ihm zu suchen, wenn wir mit Sorgen und Nöten beladen sind. Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch quicken. Damit lädt Jesus ja alle ein, damit lädt er auch uns ein, immer wieder zu ihm zu kommen. Jahwe, unser Gott, hat uns eben diesen einzig wahren Retter geschickt und erweckt, Jesus. Und er ist derjenige, der sein Volk von den Sünden erlöst und befreit hat. Also das Richterbuch mit seinen unvollkommenen Rettern, die dann auch kommen werden, hat eben auch diese eine Botschaft. Das Richterbuch weist uns auf den einzig vollkommenen Retter hin, auf Jesus Christus. Jetzt muss ich gerade mal gucken, jetzt habe ich hier mein Gerät ausgestöpselt. Jetzt müsste wieder funktionieren, oder? Ja. Ach so, ist nur für draußen. So, das war die Geschichte von dem Richter Ehud, dem zweiten Richter Israels. Der dritte Richter Israel, der wird mit denkbar wenig Platz in der Bibel gewürdigt. So könnte man denken. Es ist nämlich nur ein Vers, der Vers 31, der uns etwas sagt über Shamgar, dem Sohn Anats. Aber wir haben schon bei Othniel und bei Ehud gesehen, dass die Details nicht zufällig sind, sondern bewusst so gewählt. Und bei Shamgar sagt uns eben das Detail, dass es eine sehr, sehr kurze Beschreibung der Person und der Tat des Shamgars ist. Und das soll wieder die umso größere Rettungstat Gottes hervorheben. Nicht wahr? Auch hier ist es wieder so wie bei Othniel. Nicht die Einzelheiten über die Person des Richters interessieren, so war es ja bereits bei Othniel und auch bei Ehud, und so ist es auch bei Shamgar, sondern was interessiert ist, das, was Gott durch ihn vollbracht hat. Eben dadurch wird Gott selbst in den Mittelpunkt gestellt. Shamgar ist der unbekannte Retter, damit Gott als der eigentliche, als der bekannte Retter ins Rampenlicht tritt. Deswegen, denke ich, gibt es hier nur einen Vers über Shamgar. Und darum geht es ja in unserem Leben und auch bei allem Wirken für den Herrn, das wir tun. Nehmen Sie zum Beispiel eine Biografie über irgendeinen bekannten, persönlich über einen bekannten Mann oder eine Frau des Glaubens. Gut ist diese Biografie nur dann, wenn sie nicht unentwegt diesen Menschen irgendwie glorifiziert. Sondern gut ist eine Biografie nur dann, wenn sie zeigt, auch dieser Glaubensmensch hatte seine Schwächen, aber Gott hat trotzdem Großes durch ihn gewirkt. Der eigentlich Handelnde in seinem Leben war Gott. Er hat nicht alle Schwierigkeiten irgendwie selber gelöst und er war der strahlende Held, der Glaubensheld. Nein, er hatte seine Schwächen, aber Gott hat durch ihn trotzdem gewirkt. Über diesen Shamgar, über den dritten Richter Israels, heißt es schlicht und einfach in Vers 31, er erschlug 600 Philister mit einem Ochsenstecken und auch er rettete Israel. Damit wird uns doch vor allen Dingen eines gesagt. Gott macht nicht nur aus normalen Fischern Apostel und Menschenfischer, sondern er macht auch aus einfachen Bauern, wie Shamgar wahrscheinlich einer war, macht er auch Richter und Befreier. Mit einem Ochsenstecken erschlug er 600 Philister. Menschlich unmöglich natürlich, dass so etwas passiert. Aber gerade deswegen weist es ja auf die übernatürliche Hilfe Gottes in der Schlacht hin. Und dieses Prinzip finden Sie auch immer wieder im Alten Testament. Denken Sie zum Beispiel an die Geschichte in 2. Mose 17. Israel gewinnt gegen das Volk der Amalekiter auf dem Schlachtfeld. Warum? Weil Mose auf dem Berg die Hände gen Himmel hält. Und solange er die Hände nach oben hält, siegt Israel. Wenn er sie nach unten nimmt, siegt das andere Volk. Auch hier wird wieder gezeigt, dass Gott allein derjenige ist, der den Sieg schenkt. Oder der junge David gewinnt gegen den übergroßen Goliath mit einer einfachen Steinschleuder. Oder später im Richterbuch, im Richter 6, da werden in Gideons Armee sogar viele Leute aussortiert, weil Gott eben mit einem ganz kleinen Heer gegen die übergroße feindliche Macht gewinnen will. Damit nämlich eines deutlich wird. Er ist es allein, der den Sieg schenkt. Also es war eine große israelitische Macht, die gegen die feindliche Armee streiten sollte. Aber Gott sagt sich, nein, du sollst Leute aussortieren, damit ihr nur ein ganz kleiner Haufen seid. Und damit durch euren Sieg dann klar wird, ich bin es, der euch hier allein herausgeholt hat. Und so zeigt uns Shamgar, dass egal wie schwach die Waffen sind, sei es eine Steinschleuder oder ein Ochsenstecken, der Sieg doch eingefahren wird, wenn Gott den Arm führt und stärkt. Gott siegt mit und durch schwache Menschen. Und das dürfen wir auch auf uns beziehen. Er will auch mir und dir, er will auch mit uns schwachen Werkzeugen operieren, um seine Gemeinde zu bauen und um für ihn zu streiten. Denn du bist ein unverzichtbares Glied am Leib Christi, so sagt es uns ja das Neue Testament. Ein Ochsenstecken von Gott geführt bewirkt mehr als Armeen von Menschen. Aus diesem kleinen Vers über Shamgar lernen wir, dass Gott schwache Werkzeuge wählt, damit alle Ehre ihm, dem allein wahren Gott, zukommt und eben nicht den Menschen und nicht den Richtern. Wir wollen zu der letzten Episode heute Abend kommen, zu Kapitel 4, zu der Richterin Deborah und ihrem Heerführer Barak. Das ist die letzte Episode. Dann haben wir es für heute geschafft und sie werden entlassen in ihre Nachtquartiere. Ich möchte uns diese Geschichte aus Richter 4 auch wieder im Zusammenhang vorlesen. Da heißt es, aber die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel, als Ehud gestorben war. Und der Herr verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, der zu Hazor herrschte. Und sein Feldhauptmann war Sisera, der wohnte in Haroshet der Heiden. Und die Israeliten schrien zum Herrn, denn Jabin hatte 900 eiserne Wagen und unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre. Zu der Zeit war Richterin in Israel die Prophetin Deborah, die Frau Lapidots. Sie hatte ihren Sitz unter der Palme Deborahs zwischen Ramah und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Israeliten kamen zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte hin und ließ rufen Barak, den Sohn Abinoams aus Kedesh in Naphtali, und ließ ihm sagen, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Sebulon? Ich aber will Sisera, den Hauptmann Jabins, dir zuführen an den Bach Kishon mit seinen Wagen und mit seinem Herr und will ihn in deine Hände geben. Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir ziehst, so will auch ich ziehen. Ziehst aber nicht mit mir, so will auch ich nicht ziehen. Sie sprach, ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in eines Weibes Hand geben. So machte sich Deborah auf und zog mit Barak nach Kedesh. Da rief Barak Zebulun und Naphtali nach Kedesh und es zogen hinauf ihm nach 10.000 Mann. Deborah zog auch mit ihm. Heber aber, der Kniter, war von den Knietern vom Geschlecht Hobabs, mit dem Mose verschwägert war, weggezogen und hatte sein Zelt aufgeschlagen bei der Eiche in Zaananim bei Kedesh. Da wurde Sisera angesagt, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor gezogen wäre. Und er rief alle seine Kriegswagen zusammen, 900 eiserne Wagen und das ganze Volk, das mit ihm war, aus Haroshet der Heiden an den Bach Kishon. Deborah aber sprach zu Barak, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat, denn der Herr ist ausgezogen vor dir her. So zog Barak von dem Berge Tabor hinab und die 10.000 Mann ihm nach. Und der Herr erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und dem ganzen Heer vor der Schärfe von Baraks Schwert, sodass Sisera von seinem Wagen sprang und zu Fuß floh. Barak aber jagte den Wagen und dem Heer nach bis Haschoret der Heiden. Und Siseras ganzes Heer fiel durch die Schärfe des Schwerts, sodass auch nicht einer übrig blieb. Sisera aber floh zu Fuß in das Zelt Jaels, der Frau des Keniters Heber. Denn der König Jabin von Hazor und das Haus Hebers des Keniters lebten miteinander in Frieden. Jael aber ging hinaus Sisera entgegen und sprach zu ihm, kehre ein, mein Herr, kehre ein bei mir und fürchte dich nicht. Und er kehrte bei ihr ein in ihr Zelt und sie deckte ihn mit einer Decke zu. Er aber sprach zu ihr, gib mir noch ein wenig Wasser zu trinken, denn ich habe Durst. Da öffnete sie den Schlauch mit Milch und gab ihm zu trinken und deckte ihn wieder zu. Und er sprach zu ihr, tritt in die Tür des Zeltes, und wenn einer kommt und fragt, ob jemand hier sei, so sprich niemand. Da nahm Jael die Frau Hebers einen Pflock von dem Zelt und einen Hammer in ihre Hand und ging leise zu ihm hinein und schlug ihm den Pflock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er aber war ermattet, in einen tiefen Schlaf gesunken, so starb er. Als aber Barak Sisera nachjagte, ging ihm Jael entgegen und sprach zu ihm, komm her, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und als er zu ihr hereinkam, lag Sisera tot da und der Pflock steckte in seiner Schläfe. So demütigte Gott zu der Zeit Jabin, den König von Kanaan vor Israel. Die Hand der Israeliten legte sich immer härter auf Jabin, den König von Kanaan, bis sie ihn vernichteten. Soweit das Wort Gottes in Richter 4. Was gibt es zu der Form, zu der Erzählform dieser Geschichte zu sagen? Das ist unser erster Punkt hier. Wir sehen hier zunächst, dass der Schreiber geleitet durch den Heiligen Geist alle unwichtigen Informationen weglässt. Also über die Person des Barak wird uns nicht viel erzählt. Über die Flucht des Sisera werden uns auch keine Details weitergegeben. Nur natürlich, dass er dann auch zum Zelt der Jael kommt, aber sonst werden uns keine Details über die Flucht gesagt. Und selbst über die Tat der Jael am Schluss von Richter 4 berichtet der Schreiber sachlich, kurz und prägnant, ohne einen wertenden Kommentar abzugeben. Nicht wahr? Wir erheben sofort die Frage, wenn wir das Ende dieser Geschichte lesen, wie konnte diese Frau, wie konnte Jael so etwas tun? Das kann doch nicht sein. Das kann doch eigentlich nicht im Willen Gottes gelegen haben. Aber für den Schreiber des Richterbuches stellt sich diese Frage gar nicht. Er berichtet einfach sachlich genau von dieser Rettungsgeschichte. Unwichtige Fragen und Informationen lässt er weg. Was wirklich wichtig ist, zeigt uns eine Gliederung von Kapitel 4. Ich habe diese Struktur auch auf Ihrem Gliederungszettel abgedruckt. Das können Sie vielleicht noch einmal vornehmen. Da wollen wir einmal drauf schauen. Da sehen Sie auch, wie kunstvoll dieses Kapitel gegliedert ist. Ich denke, dass man dieses Kapitel wirklich so gliedern kann. Deswegen können Sie das auch hinten soweit erkennen. Ja? Chiastische Struktur in Richter 4. Das heißt einfach, dass das Kapitel so aufgebaut ist, dass in der Mitte, jetzt habe ich natürlich nicht so einen schönen Finger, wie der Nestvogel denn hatte, dass hier in der Mitte, nein, brauchen Sie jetzt nicht extra holen, hier in der Mitte steht Jahwe der Krieger. Er ist der Krieger für sein Volk. Und wenn Sie noch einmal in Vers 14 schauen, ach wunderbar, darauf habe ich mich schon den ganzen Tag gefreut. Ja, ja, von der Seite ein bisschen. Ja, hier in der Mitte. Chiastische Struktur meint, das Kapitel ist so aufgebaut, dass es einen Mittelpunkt gibt, der auch wirklich in der Mitte des Kapitels liegt. Jahwe, der Krieger für sein Volk. Wenn Sie sich diesen Vers nochmal durchlesen, da heißt es, da sagt Deborah zu Barak, der Herr ist ausgegangen vor dir her. Er streitet für sein Volk. Das ist der Mittelpunkt dieses Kapitels. Und um diesen Mittelpunkt reihen sich dann jeweils zwei miteinander korrespondierende Aussagen. Da haben wir am Anfang in den Versen 1 bis 3 die Aussage, dass die Söhne Israels, dass das Volk Israel unterdrückt wurde durch den König Jabin. Und das wird dreimal erwähnt, also der Begriff die Söhne Israels wird dreimal erwähnt. Und Sie können jetzt diese Linie nach unten verfolgen. Am Ende von Kapitel 4 wird uns in den letzten beiden Versen gesagt, nun ist es Jabin, der König von Kanaan, der unterworfen ist. Israel war unterdrückt. Das wird dreimal erwähnt. Jabin, König von Kanaan, ist der, der am Ende unterworfen ist, weil Jahwe selbst für sein Volk gestritten hat. Das können Sie vielleicht in der Luther-Übersetzung nicht so deutlich erkennen. Wenn Sie eine Elberfelder-Übersetzung haben, dann lesen Sie mal Vers 23 und 24. Da wird nämlich die Parallelität auch wirklich gezeigt. Ich darf es mal hier zeigen. In den Versen 23 bis 24, ich lese aus der Elberfelder Übersetzung, so demütete Gott an jedem Tag Jabin, den König von Kanaan, vor den Söhnen Israels. Und die Hand der Söhne Israels legte sich immer härter auf Jabin, den König von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, vernichtet hatten. Also dreimal. Also wirklich ein deutlicher Hinweis darauf, dass das hier in Parallelität zu der ersten Aussage stehen soll, weil hier wird Israel, beziehungsweise die Söhne Israel, dreimal erwähnt und hier eben Jabin, der König von Kanaan. Waren zunächst die Söhne Israels, also Israel unterdrückt, ist es am Schluss eben der König von Kanaan selbst. Und die nächste Parallelität sehen wir hier einmal bei Deborah, der Prophetin, die wird uns in den Versen 4 bis 9 vorgestellt. Und hier unten, das korrespondiert dann mit Jael, der Frau des Heber, die uns in Verse 17 bis 22 vorgestellt wird. Und ich denke, und das ist auch der Grund, warum viele fragen sich ja, warum gab es eine Frau als Prophetin damals im Alten Testament? Zum einen, weil uns auch im Neuen Testament gesagt wird, dass Frauen auch prophetisch geredet haben, ganz klar. Das ist nicht das Problem. Aber wie ist es zu verstehen, dass eben eine Frau hier so eine Führungsposition hatte? Ich würde es eben so begründen, dass Gott einmal mit der Jahel, der Frau des Heber, und mit der Deborah zeigt, dass er eben das schwache Geschlecht sozusagen einsetzt, um ja seine Rettungsaktion deutlich zu machen. Ja, um damit das zum Ausdruck kommt, dass er allein der Richter ist. Wir werden nachher nochmal genau auf die Tat der Jahel eingehen. Warum gerade diese Jahel, den Sisera, den Hauptmann, tötet, warum das nicht auf dem Schlachtfeld so passiert ist. Und der nächste Kreis, beziehungsweise die nächsten beiden miteinander korrespondierenden Sequenzen, ist einmal hier, Barak und Sisera rufen aus oder ruft aus und Barak und Sisera geht hinunter. Eine ganz interessante Parallelität. Schauen Sie vielleicht mal, auch wenn Sie die Elberfelder Übersetzung haben, was da in Vers 10 bis 12 steht. Da heißt es von Barak, er rief seine Streitmacht zusammen. Er rief aus oder rief sie zusammen. Das ist das hebräische Verb Zaak. Er rief zusammen und Sisera in Vers 13 macht dasselbe. Er hört, dass Barak sich zum Kampf mit seiner Streitmacht zusammengestellt hat. Er ruft auch seine Leute zusammen. Ja, er macht dasselbe. Und dann heißt es in Vers 14a, und das ist eben die Mitte dieses Kapitels, Gott selbst kämpft für sein Volk. Er ist vorausgegangen. Ja, Barak steht mit seiner Streitmacht oben auf dem Berg Tabor und unten ist Sisera mit seiner Macht. Er weiß, dort werde ich auf Barak treffen und er geht an den Bach Kishon. Aber Jahwe, ich muss mich mal ein bisschen so zur Seite stellen. Aber Jahwe selbst kämpft für sein Volk. Und dann nach dieser Begebenheit heißt es, Barak ging hinunter vom Berg, ja, mit seiner Streitmacht, weil er sah, dass Sisera dort unten am Bach Kishon ist und er wusste, Gott hat mir den Sisera und seine Streitmacht in die Hand gegeben. Und dann heißt es auch von Sisera, dem Hauptmann, in Vers 15 und 16, was heißt es von ihm? Das gleiche Wort, er auch selbst ging hinunter von seinem Wagen. Ja, weil er konnte, und das war ja der große Vorteil der Kanaaniter, sie hatten diese 900 eiserne Wagen und eigentlich hätte Israel überhaupt keine Chance gehabt gegen diese Urmacht. Aber wir werden gleich sehen, auch im Blick auf das Kapitel 5, welchen Vorteil Israel auf einmal hatte, weil die Kanaaniter mit ihren Wagen überhaupt nicht mehr da durchkamen am Bach Kishon, weil, und das wird uns dann auch morgen in der Predigt gesagt werden, weil da etwas Besonderes von Gott passierte. Und das will ich gleich nochmal ausführen. Also Barak ging hinunter vom Berg, Gott gab die Streitmacht in seine Hand und daraufhin musste Sisera auch von seinem Wagen hinuntersteigen und zu Fuß fliehen. Eine ganz interessante Struktur, ich meine. Ja, wir sehen hier, wie Gott in dieser Gliederung auch eben die beiden Frauen, Deborah und Jael, als Werkzeuge seiner Rettung gebrauchen will. Ein Hinweis darauf, dass Gott ja schwache Werkzeuge benutzt, um sie zu retten, damit er als der eigentliche Agierende ins Rampenlicht tritt. Und Gott gebraucht schließlich Barak, um seine Rettungsaktion durchzuführen. Jahwe selbst, der Gott Israels, aber steht, wie gesagt, im Zentrum, im Mittelpunkt des Kapitels. Er rettet, er ist der Krieger für sein Volk, so heißt es in Vers 14a. So, mit diesen Informationen, mit dieser Struktur im Hinterkopf gehen wir, oder wollen wir jetzt an die Details rangehen. Was sagt uns diese Geschichte genau? Zunächst wollen wir hier festhalten, dass es sich auch wieder, wie bei den anderen beiden Geschichten zuvor, oder wieder den anderen drei Geschichten zuvor, um eine Rettungsgeschichte handelt, so wie schon bei Othniel, Ehud und Shamgar. Es geht zunächst um die Notwendigkeit der Rettung. Die Verse 1 bis 3 unterstreichen, dass das Gottesvolk Rettung bitter nötig hatte, ganz klar. Gott verkaufte sie in die Hand Jabins, des Königs von Kanaan, und dieser unterdrückte die Israeliten mit Gewalt 20 Jahre lang, so heißt es hier. Aber sie hatten sich ja selber in diese Lage gebracht, weil sie wiederum taten, was dem Herrn missfiel, nachdem Ehud gestorben war. Und man hört diesen resignierenden Unterton heraus. Wiederum kam es so. Wiederum dienten sie anderen Göttern. Wiederum taten sie, was Gott missfiel. Und in dieser Formulierung liegt ja eine gewisse Monotonie, so könnte man schon sagen. Es ist eigentlich auch so. Sünde ist letztlich auch in unserem Leben immer monoton, auch wenn sie auf verschiedene Weise ausfällt. Man fällt aber trotzdem immer wieder hinein und oft fällt man auch immer wieder in dieselbe Sünde hinein. Man hat eine bestimmte Sünde getan und will es endlich besser machen und man glaubt auch, dass man es überwunden hat und dann irgendwann fällt man wieder in genau dieselbe Sünde. Traurig ist ja eben, dass es so lange gut ging, solange Ehud lebte. Aber als sein Einfluss weg war, gerät Israel wieder in den Götzendienst hinein. Frage stellt sich für uns, wie ist es bei uns? Sind wir Christen, sind wir Christen, weil wir einem bestimmten Einfluss erlegen waren, vielleicht weil unsere Eltern schon dazu gehörten? Wir haben es ja auch heute Mittag gehört über das Problem der dritten Generation. Oder weil uns vielleicht Druck gemacht wurde, zum Gottesdienst zu gehen? Oder weil bestimmte Personen uns faszinieren? Aber wenn diese Personen dann weg sind aus der Gemeinde, fängt auch unser Glaubensleben an zu leiden? Glauben, Vertrauen auf Christus darf eben nicht abhängig sein von äußeren Einflüssen, sondern Glaube ist abhängig allein von Gott und von seinem Wort, sodass er in uns durch seinen Geist den Glauben stärkt. Bei dem Volk Gottes damals war es leider der äußere Einfluss von Ehud. Solange er da war, war eigentlich alles soweit in Ordnung. Aber sobald er weg war, sobald er gestorben war, zeigte sich, dass die Leute mehr von Ehud abhängig waren als wohl von Gott selbst. Kommen wir aber nun zu der eigentlichen Geschichte in Richter 4. Während der ganzen Geschichte hindurch wird ein großes Augenmerk gelegt auf die Quelle der Errettung. Das ist der nächste Punkt hier in unserer Gliederung, die Quelle der Errettung. Deborah nennt diese Quelle schon in Vers 6 und 7, als sie Barak zu sich ruft und sagt, hat dir nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hinaus und zieh auf den Berg Tabor und nimm 10.000 Mann mit dir von Naphtali und Zebulun. Ich aber will hinausgehen und Sisera, den Feldhauptmann Jabins, dir zuführen an den Bach Kishon mit seinen Wagen und mit seinem Herr und will ihn in deine Hand geben. Merken Sie etwas bei dieser Übersetzung? Hier steht zweimal das gleiche Verb für hinausgehen. Ich hatte es ja vorhin bei der Gliederung angedeutet. Gott sagt zu Barak, geh hinaus auf den Berg mit seiner Streitmacht, denn ich werde hinausgehen selbst und Sisera samt seinem Herr in deine Macht geben. Gehe du hinaus, Barak? Warum? Weil ich selbst hinausgehe und für dich streite. Das ist hier die Aussage. Weil ich selbst dir vorangehe. Dessen kannst du dir sicher sein. Und schauen Sie, in Vers 14 wird das ausdrücklich noch einmal von Deborah bestätigt. Da ermutigt sie ihren Herrführer Barak, indem sie zu ihm sagt, auf, das ist der Tag, an dem dir der Herr den Sisera in deine Hand gegeben hat, denn der Herr ist ausgezogen vor dir her. Was das auf dem Schlachtfeld konkret hieß, das wird uns in Vers 15 klar gemacht. Vers 15, und der Herr erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und dem ganzen Heer vor der Schärfe von Barak Schwern, sodass Sisera von seinem Wagen sprang und zu Fuß floh. Und in Vers 23 heißt es dann abschließend, so demütigte Gott zu der Zeit Jabin, den König von Kanaan vor Israel. Also Gott ist es, der hier streitet. Er allein fährt den Sieg ein, Barak ist gewissermaßen nur ein Werkzeug in der Hand Gottes. Und Deborah, die Richterin, ermutigt nun ihren Hauptmann Barak in die Schlacht zu ziehen, damit sie ihm indem sie ihm ein Bild vor Augen malt, welches Jahwe, welches den Gott Israels als einen Krieger darstellt, der vor seiner Streitkraft hergeht und für sein Volk siegen wird. Das ist vielleicht ein Bild von unserem Gott, das uns ein wenig befremdlich erscheint. Gott als der mächtige Krieger, der für sein Volk kämpft. Das passt vielleicht nicht in unser Gottesbild, aber dann haben wir wohl ein Problem mit unserem Gottesbild. Dann müssen wir uns korrigieren lassen von der Schrift. Gott eifert für seine Gläubigen. Er ist treu, er liebt sie und er eifert danach, seine Feinde zu bestrafen. Das ist die Aussage hier. Er lässt nicht fünf gerade sein, sondern er bestraft Sünde. Er bestraft auch die Gottlosen. Nichts da mit der kuscheligen Vorstellung von einem lieben Gott, der alle Menschen liebt und ihnen nichts antun will. Es gibt ja so etwas wie ein ungeschriebenes Gesetz, dass Religion und Theologie und damit auch Gott irgendwie immer freundlich und sanft und immer soft und brav ist und sein soll. Da hat man vielleicht noch irgendwie ein Bild von einem alten Religionslehrer vor Augen, der immer lieb war und immer das Beste über seine Schüler dachte, auch wenn sie ihm eigentlich auf der Nase rumtanzten. Nun, für solche Leute ist es dann sehr befremdlich, dass der Gott der Bibel auch als Krieger beschrieben wird, der für sein Volk kämpft. Die Hoffnung des Volkes Gottes damals bestand eben nicht in einem soften und braven Gott, sondern die einzige Hoffnung damals für die Israeliten war ihr starker Gott, der sich mächtig erweist im Kampf. Auch Christus wird uns an einer Stelle im Neuen Testament so beschrieben. Er ist der Reiter auf dem weißen Pferd in Offenbarung 19. Und da heißt es, er richtet und er kämpft mit Gerechtigkeit, heißt es da. Er kämpft. Gott ist also die Quelle der Rettung. Und er macht es auch in dieser Geschichte deutlich. Schauen wir uns dazu einmal an, wie er den Feldhauptmann Sisera zur Strecke bringt. In Vers 15 wird gesagt, dass der Herr Sisera erschreckte und dass Sisera schlussendlich von seinem Wagen sprang und zu Fuß floh. Was ist da genau passiert? Warum ist Sisera hier von seinem Wagen gesprungen? In Vers 7 sagte Gott bereits, dass er Sisera und seine Wagen am Bach Kishon schlagen wird. Eine wichtige Information. Dort am Bach Kishon muss also etwas Außergewöhnliches in dieser Schlacht passiert sein. Was ist da passiert? Das steht jetzt nicht in unserem Kapitel, sondern im nächsten Kapitel. Und wir werden morgen wahrscheinlich auch noch etwas dazu hören. In Kapitel 5, das ist ja das Siegeslied der Deborah. Und da wird rückblickend über das berichtet, was in dieser Schlacht passiert ist. In Vers 4 von Kapitel 5 heißt es, da erzitterte die Erde, der Himmel troff und die Wolken troffen von Wasser. Und dann in Kapitel 5, Vers 20, vom Himmel her kämpften die Sterne, von ihren Bahnen stritten sie wider Sisera. Also ein Bild hier für einen kräftigen Regensturm. Und in Kapitel 5, Vers 21, schauen Sie noch einmal auf diesen Vers, Kapitel 5, Vers 21, der Bach Kishon riss sie hinweg, der uralte Bach, der Bach Kishon. Also es gab dort am Bach Kishon einen derart heftigen Regenschauer, dass der Bach die ganze Gegend schlagartig überflutete. Und so konnte der große Vorteil, den Sisera hatte und seine Streitmacht, nämlich seine 900 eisernen Streitwagen, der konnte nicht genutzt werden, weil seine Streitwagen im Schlamm und Dreck stecken blieben und er selbst musste zu Fuß fliehen. Die Taktik der Übermacht, die Taktik von Sisera ging nicht auf. Seine Überlegenheit war dahin, weil Gott es so geführt hatte. Jahwe, der Gott Israels, ist die Quelle der Errettung. Das wird hier sehr deutlich. Und es wird noch an anderer Stelle in diesem Kapitel deutlich. Deborah lehrt uns in Vers 9 von Kapitel 4 nun, wenn sie zu Barak sagt, ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr wird Sisera in eines Weibes Hand geben. Die Wendung in die Hand einer Frau, die hat hier im hebräischen Text eine herausgehobene Stellung. Also dem Barak wird gesagt, du wirst den Sisera nicht erwischen, sondern eine Frau wird ihn töten. Und hier kommen wir nun zu dieser ungewöhnlichen Geschichte von Jahel. Sie ist die Frau, die Sisera schlussendlich töten wird. Das hat Gott so festgelegt. Das wird uns ja hier in Vers 9 gesagt. Der Sisera wird in die Hand einer Frau gegeben. Gott hat es so festgelegt. Normalerweise würde man ja erwarten, dass der Feldhauptmann Sisera von Barak oder von einem seiner Krieger auf dem Schlachtfeld getötet wird, so wie die anderen Krieger des Sisera auch. Nicht wahr? Auf den Feldhauptmann hatte man es bei jeder Schlacht besonders abgesehen. Und deswegen jagte Barak dem Sisera ja auch nach. Vers 22 heißt es, er wollte ihn eigenhändig erledigen. Aber dadurch, dass Gott eine Frau dazu gebraucht, macht er klar, schaut her, das ist etwas sehr Ungewöhnliches. Und damit wird gezeigt, das geschieht ja nicht durch menschliche Stärke. Es passiert auch nicht durch die Kraft von gestählten männlichen Muskeln, sondern eine schwache Frau erledigt den Hauptmann der Kanaaniter. Ein Ausleger schreibt dazu, dass Sisera von einer Frau zur Strecke gebracht wird, erschüttert unsere menschlichen Konventionen und bricht alle Vorstellungen davon, wie Dinge normalerweise ablaufen. Verstehen Sie? Durch diese unerwartete, unvorhersehbare und befremdliche Tat der Jahel drückt Gott der Rettungsgeschichte seinen Stempel auf. Er sagt damit, seht her, hier ist etwas sehr Ungewöhnliches, etwas Unvorhersehbares passiert. Und damit merkt ihr auch, dass ich es bin, der hier am Werk ist. Die Frau, Jahel und ihre Tat steht hier als Merksatz Gottes. Ich war hier am Werk. Ich habe euch errettet mit diesem schwachen Werkzeug der Jahel. Ich denke, wir können als persönliche Anwendung für uns daraus entnehmen, was Deborah auch zu Barak sagte in Vers 9. Ich will mit dir ziehen, aber der Ruhm wird nicht dein sein auf diesem Kriegszug, den du unternimmst, sondern der Herr. Das heißt, wir werden uns als Christen nie für irgendetwas rühmen können. Denn es ist allein Gott, dem dreieinigen Gott, dem aller Ruhm gebührt. Er allein schenkt Sieg, er allein hat uns auch vor Grundlegung der Welt erwählt. Es war sein freier Entschluss. Er allein hat uns auch Umkehr und Glauben an seinen Sohn Jesus Christus geschenkt. Er allein hat also das gute Werk in uns angefangen. Wir haben es heute Mittag auch gehört, Philipper 1, Vers 6. Er hat in uns angefangen, das gute Werk. Er wird es auch vollenden. Er wird uns bis zum Schluss durchtragen, weil er, so sagt es auch mal Paulus an anderer Stelle, wollen und vollbringen in uns wirkt. Wir sind es nicht, sondern er schenkt wollen und vollbringen. Das heißt, wir sind total mit Haut und Haaren vom Scheitel bis zur Sohle von diesem Heiligen, von diesem allmächtigen Gott abhängig. Nicht nur was unser Heil, sondern auch was unseren ganz normalen Alltag angeht. Die Frage ist, ob wir das so leben. Und hier stellt sich dann auch Gottesfurcht ein. Wenn man weiß, was von diesem Gott abhängig, nämlich alles. Ich kann selber nichts ins Werk stellen, sondern er allein ist es, der an mir wirkt und in mir wirkt. Wir dürfen wissen, wie Barak es wusste, ich will mit dir ziehen. Ich will mit dir sein. Ich will mit dir ziehen auf deinem Glaubensweg. Und Barak hatte sich ja auch darauf verlassen. Wenn sich das bekannte Kapitel aus dem Hebräerbrief anschauen, Hebräer 11, Vers 32, da wird uns Barak als Glaubensheld vorgestellt. Hebräer 11, Vers 32, Barak gehört in die Reihe der Glaubenshelden. Warum? Denn er hatte darauf vertraut, ja, Gott wird mit mir sein. Er ist mit mir. Er wird für mich kämpfen. Doch wir dürfen wissen, der Herr ist bei mir und ich darf ihm auch vertrauen. Er wird mit mir ziehen und ich darf in den Werken wandeln, die er im Voraus für mich bereitet hat. Ich denke, dieses Wort sollte aber auch uns Theologen und Pastoren und all denjenigen, die auch in der Gemeinde mitarbeiten, berühren. Die wir vielleicht wachsende und erfolgreiche Gemeinden aus unserer Kraft produzieren wollen. Unsere Geschichte sagt, Gott ist es, der den Sieg schenkt. Das heißt, im Blick auf Gemeindeaufbau, nicht auf unsere Fähigkeiten und Gaben, auf vielleicht unsere Überzeugungskraft und Rhetorik gilt es zu bauen, sondern wir sollten uns wieder die ureigensten Merkmale der ersten Christen aneignen, die da sind, beharrliches Gebet in der Gemeinschaft, das Beharren in der Gemeinschaft, das Brotbrechen und das Bleiben in der Lehre der Apostel. Paulus sagte einmal zu der Gemeinde in Korinth in seinem ersten Brief, Kapitel 2, Vers 3 bis 5. Und ich war bei euch in Schwachheit und in Furcht und mit großem Zittern. Und mein Wort und meine Predigt geschahen nicht mit überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft, damit euer Glaube nicht stehe auf Menschenweisheit, sondern auf Gottes Kraft. Das heißt, Paulus kam dann nach Korinth und er bestrach in seiner Predigt da nicht durch überredende Worte, auch nicht durch menschliche Weisheit, sondern sein Wort war getragen von der Kraft des Geistes Gottes, so sagt er es hier. Und diese Kraft wirkte dann auch Glauben und Ermutigung in den Herzen der Zuhörer. Das erinnert mich an den Erweckungsprediger Jonathan Edwards, dem bekannten Erweckungsprediger Amerikas. Von ihm gibt es ja die bekannte Geschichte, die Sie wahrscheinlich auch kennen, dass er so schlecht sehen konnte, kurzsichtig war, glaube ich, dass er bei einigen Evangelisationen sein Manuskript direkt vors Gesicht gehalten hat, so und dann vorgelesen hat, sodass die Leute sein Gesicht überhaupt nicht sehen konnten. Ja? Und Gott hat Großes durch ihn gewirkt. Es kam ihm nicht auf seine Gestik und seine Mimik an und auch nicht auf seine Rhetorik. Oder ich erinnere mich an einen Studentengottesdienst in Gießen, der extra für außenstehende Studenten gedacht war. Und da hatte man dann einen Referenten von der Bibelschule Klostermühle eingeladen. Sein Name war Bernhard Rebsch. Und dieser Mann hatte vor vielen Jahren einen schweren Autounfall gehabt. Und seitdem hatte er Schwierigkeiten beim Reden, die richtigen Wörter zu finden. Also er stand dann da und auf einmal stockte es bei ihm. Und es lag ihm wie auf der Zunge. Aber man merkte, wie er nach dem richtigen Wort suchte. Und manchmal fragte er auch in der Menge, ja, könnt ihr mir helfen? Ich finde nicht das richtige Wort. Und da gab es einige Mitarbeiter bei diesem Studentengottesdienst, denen das gar nicht gefallen hat. Die haben dann gesagt, wie konnten wir den nur einladen? Der kann doch überhaupt nicht von einem akademischen Publikum reden. Aber dieser Bernhard Rebsch hat mit einem Eifer, mit einer Hingabe, mit einer Liebe von seinem Retter Jesus Christus geredet, ja manchmal er auch gestammelt und nach Worten gesucht, wie ich es nur selten erlebt habe. Verstehen Sie? Gott, so sagt es doch Paulus hier, wirkt nicht durch überredende Worte menschlicher Weisheit. Und gehen wir es doch ehrlich zu, manchmal hätten wir es doch gerne, weil wir das bei weisen und intelligenten Leuten auch in der Welt oder im Fernsehen sehen, ja, die können so schön reden und uns überzeugen. Aber Gott, und das zeigt uns vor allem auch das Richterbuch, gebraucht gerade schwache, auch mit Macken behaftete Menschen, eben um zu zeigen, schaut her, ich bin es doch, der dahinter steht. Ich bin der, der allein wirkt, der allein verändert und der euch allein aus Not retten kann. Wie sagt Paulus einige Verse vorher im ersten Korintherbrief, seht doch, liebe Brüder, auf eure Berufung. Nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen, sondern, was sagt er da, was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist. Und das Geringe vor der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Das ist doch das Prinzip auch des Richterbuchs. Da kann sich kein Richter hinstellen und sagen, ich bin's doch gewesen, schaut mich an, ich habe doch das Volk gerettet. Diese Leute waren alles einfache Werkzeuge Gottes, in der Hand des allmächtigen Gottes. Aber damit wird eben zum Ausdruck gebracht, dass Gott es selbst ist, der es getan hat. Ein letztes wollen wir heute Abend noch bedenken, bevor Sie dann in Ihre Nachtquartiere entlassen werden. Es geht um die Genauigkeit der Errettung. Schauen Sie bitte mit mir noch einmal in das Wort Gottes, und zwar in Vers 11 von Kapitel 4. Da heißt es, Heber aber, der Keniter, war von den Knietern vom Geschlecht Hobabs, mit dem Mose verschwägert war, weggezogen und hatte sein Zelt aufgeschlagen bei der Eiche in Zaananim bei Kadesh. Darf ich mal ehrlich fragen, wen interessiert das eigentlich? Wozu diese Information, dass irgendwo ein Keniter weggezogen ist, irgendwo anders hin? Warum steht das hier im Wort Gottes? Aber Sie ahnen es schon, Vers 11 steht nicht umsonst hier drin, sondern ganz bewusst. Dieser Vers macht eine sehr wichtige Aussage für unsere Geschichte. Vers 11 zeigt uns, wie Gott in seiner Vorsehung alles von Anfang an wunderbar geplant hat und nun durchführt. Schlagen Sie bitte einmal Kapitel 1, Vers 16 auf und dann wird einiges klar. Kapitel 1, Vers 16. Kapitel 1, Vers 16, da heißt es, und die Nachkommen des Keniters Hobab, mit dem Mose verschwägert war, zogen herauf aus der Palmstadt mit den Männern von Juda in die Wüste Juda, die im Süden von Arad liegt, und gingen hin und wohnten mitten unter dem Volk. Das ist die Vorgeschichte. Und nun heißt es von einem gewissen Heber, der zu diesem Stamm der Keniter gehörte, dass er von seinem Stamm wegzog, um sein Zelt aufzuschlagen bei der Eiche in Zaananim bei Kedesh. Also dieser Heber, das war ein Mann von diesen Kenitern, der ging nicht mit seinem Volk, sondern er zog weg von ihnen woanders hin. Ja? Und dann in Vers 17 von Kapitel 4 klärt sich die Frage, warum diese Information über den Wegzug des Hebers im Text steht. Vers 17 wird uns nämlich gesagt, dass Jael die Frau von Heber ist. Also die Frau, die den Sisera zur Strecke brachte, war genau an dem Ort, wo sie gebraucht wurde, als Sisera um sein Leben rannte. Also der Umzug von Heber von einem Ort zum anderen, der wurde von Gott schon lange zuvor so geführt, dass Sisera dann auf seiner Flucht genau dort vorbeikam. Die unvorhersehbare Rettung durch Jael war in Gottes Vorsehung, Gottes Plan also schon längst vorhergesehen. Es ist seine Vorsehung und diese Rettungstat kam genauso zur Ausführung, wie er es sich gedacht hatte, durch die Frau Jael. Denken Sie vielleicht einen Augenblick darüber nach, wann und wo Gott schon in Ihrem Leben Dinge so eingefädelt hat, dass du im Nachhinein nur darüber staunen konntest, nicht wahr? In dem Augenblick, in dem es passiert, misst man solchen Begebenheiten vielleicht nicht viel Bedeutung bei, aber im Nachhinein merkt man, wie Gott durch diese Begebenheiten etwas Wunderbares zum Guten gelenkt hat. Und wenn jeder von uns heute Abend vortragen müsste, wie der Herr die unterschiedlichsten Umstände dazu gebraucht hat, dass man entweder zum Glauben kam, da wurde vielleicht ein Christ über den Weg geschickt oder da hat man ein unscheinbares Traktat in die Hand bekommen und so weiter. Oder wenn jeder von uns heute Abend darüber berichten würde, was Gott in seinem Leben durch seine Vorsehung gelenkt hat, dann würden wir sicherlich noch etwas später ins Bett kommen. Unser Gott ist also ein Gott, der unser Leben durch seine Vorsehung wunderbar geplant hat und seine Rettungsaktion souverän durchführt. Also ein Gott, den wir eigentlich nur anbeten können. Und trotzdem, einige von Ihnen werden sich vielleicht immer noch schwer anfreunden können mit der Tat der Frau Jael. Wie kann man nur einen Pflock mit einem Hammer durch die Schläfe eines Mannes jagen? Zwei abschließende Gedanken zu diesem angeblichen Problem in Richter 4. Erstens, wenn wir so denken, dann müssten wir auch Deborahs Siegeslied zensieren. Denn in Kapitel 5, in den Versen 24 bis 27, rühmt die Richterin Deborah die Tat der Jael in allen Einzelheiten. Während zum Beispiel in Vers 23 die Stadt Meros von dem Engel des Herrn verflucht wird, weil sie dem Volk Gottes in der Schlacht nicht geholfen hatte. Jael, die den Pflock nahm und sie durch die Schläfe des Sisera jagte, wird gelobt für ihre Tat, während eine Stadt, die nur zuguckte und dem Volk Gottes nicht half auf dem Schlachtfeld, von dem Engel Gottes verflucht wird. Und zweitens, der Mann, der von Jael getötet wurde, war eben nicht irgendein Mann, sondern er gehörte nach Kapitel 4, Vers 3 zu den Oberen der Kanaaniter, und die Israeliten mit Gewalt unterdrückten. Und nach Richter 5, Vers 30, diesen Vers können Sie sich vielleicht zum Schluss mal angucken, Richter 5, Vers 30, gehörte Sisera wahrscheinlich auch zu den Männern, die die israelitischen Frauen vergewaltigten. Aber, und das hatte ich eingangs gesagt, diese Geschichte ist eine Rettungsgeschichte. Und deshalb sollen wir uns nicht lange bei dieser moralischen Frage aufhalten, was hat Jael da gemacht, sondern in dieser Rettungsgeschichte steht Jahwe, steht unser Gott im Mittelpunkt. Er hat auf wunderbare Art und Weise sein Volk gerettet. Und darum geht es, um Gott selbst und seine Rettung. Und Sie sollen uns auch in dieser Geschichte in Richter 4 zur Anbetung führen, so wie es Deborah und Israel zur Anbetung zum Dankeslied in Kapitel 5 geführt hat. Darüber werden wir morgen in der Predigt hören. Oder so, damit will ich schließen, wie David es zur Anbetung Gottes geführt hat, in einem seiner Psalmen, in Psalm 40, Vers 3 und 4, als er schrieb, er, der Gott Israels, zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Fels, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Wer könnte diese Worte mehr nachvollziehen und mit David bezeugen als die 400 Christen, die die Tsunami-Wellen in der Stadt Melabo in Aceh überlebt haben. Sie kennen wahrscheinlich die Geschichte, die dieser Tage durch die christlichen Medien ging. In dieser Stadt Melabo starben 80% der Menschen in den Flutwellen damals, Ende Dezember letzten Jahres. Aber diese 400 Christen in dieser Stadt überlebten, weil Gott ihnen treu war und ihre Füße auf einen Felsen gestellt hat, sodass sie sicher treten konnten, so wie David es in diesem Psalm sagte. Diese 400 Christen wollten nämlich am 25. Dezember letzten Jahres Weihnachten feiern, aber die Moslems dort in Meulabur, in dieser Stadt, erlaubten es nicht. Und man sagt ihnen, wenn ihr Weihnachten feiern wollt, dann müsst ihr auf einen Hügel außerhalb der Stadt gehen und dort feiern. Und die 400 Gläubigen verließen daraufhin die Stadt, gingen auf diesen Hügel und blieben dort über Nacht. Und am frühen Morgen des 26. Dezember kam dann die große Flutwelle. Tausende verloren in dieser Stadt ihr Leben, aber die Christen auf dem Hügel waren in Sicherheit. Nun fragen sich viele in dieser Stadt und in Aceh, warum dort so viele Muslime sterben mussten, während kein einziger Christ verletzt wurde. Nicht wahr? Gott hat hier seine Treue zu seinem Volk auch deutlich gezeigt und sie gerettet. Und das ist ein Zeugnis, das dort und auch hier und uns zur Anbetung und zur Furcht Gottes führen sollte. Ebenso wie David es erfahren hat und es allen bezeugt. Er zog mich aus der grausigen Grube, aus lauter Schmutz und Schlamm und stellte meine Füße auf einen Felsen, dass ich sicher treten kann. Er hat mir ein neues Lied in meinen Mund gegeben, zu loben unseren Gott. Das werden viele sehen und sich fürchten und auf den Herrn hoffen. Lasst uns beten. Lieber Herr, allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass uns alle Schrift gegeben ist zur Lehre, zur Erziehung, zur Zurechtweisung. Wir danken dir auch für diese Rettungsgeschichten aus Richter 3 und 4. Herr, du weißt, wie es uns damit geht und dass wir auch hier und da Bauchschmerzen haben, wenn wir zum Beispiel an die Tat des Ehud oder der Jahal denken. Aber Herr, du lehrst uns durch diese Geschichten, dass du der Retter bist, dass du selbst alles in deiner Hand hältst und dass du deinen Rettungsplan souverän zur Durchführung bringst. Wir danken dir, dass wir auch das ja auf unser Leben übertragen dürfen. Du bist der, der in unserem Leben wirkt. Du hast uns Glauben und Umkehr geschenkt. Du hast dich in unser Leben gestellt. Wir danken dir, dass du das gute Werk angefangen hast. Und wir dürfen uns an deiner Verheißung festhalten, dass du uns auch durchtragen wirst, bis du wiederkommst. Wir danken dir, dass du uns auch heute Abend gesagt hast, dass du mit uns schwachen Werkzeugen operieren willst. Dass du uns nicht umsonst in deine Gemeinde gestellt hast, sondern dass du mit uns auch Großes vorhast. Du willst, dass wir zu deiner Ehre leben und damit wir auch, du willst, dass wir andere Leute auf dich hinweisen, damit dein Name gepriesen werde. Amen.